Herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Heute ist der 28. Dezember 2025. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle entspannte, schöne Weihnachtstage gehabt. Ich hoffe, ihr habt alle Lust auf eine Fortsetzung vom kleinen Muck. Und mir ist noch eingefallen, ich habe ja noch ganz viele andere Geschichten schon eingelesen. Ich weiß nicht, ob sich alle bewusst sind, dass ich das schon seit mehr als einem Jahr mache und jede Woche eigentlich eine neue Geschichte kommt oder eine Fortsetzung einer bereits bestehenden Geschichte. Also, wer Lust hat, darf es natürlich gerne auch nochmal in der Vergangenheit wühlen und mal schauen, was da an anderen Sonntagen des vergangenen Jahres alles erzählt und vorgelesen wurde von mir. Ich würde mich sehr freuen. Und kleine Erinnerung oder kleine Empfehlung. Also wenn ich mich selber richtig einschätze, meine Performance als böse Hexe bei Hänsel und Gretel, die war schon wirklich, wirklich unheimlich. Die Geschichte von der schwarzen Katze von Edgar Allan Poe war auch ziemlich fiese. Da habe ich sehr viel Freude dran gehabt. Und ich würde mich freuen, wenn jemand anders das ebenfalls so sieht. Und ansonsten natürlich die Geschichten, die ich mit meinem Vater eingelesen habe. Das waren meine ganz persönlichen Highlights, selbstverständlich. Heute geht es also weiter mit der zweiten Folge vom kleinen Muck. Der hatte ja jetzt plötzlich verstanden, wie er in seinen Pantoffeln sich so drehen kann, auf der Stelle drehen kann, dass er damit losflitzen kann. Und jetzt geht es weiter. Der arme Kleine fiel einige Mal tüchtig auf die Nase. Doch ließ er sich nicht abschrecken, den Versuch zu wiederholen. Und endlich glückte es. Wie ein Rad fuhr er auf seinem Absatz herum und wünschte sich in die nächste große Stadt. Und die Pantoffeln ruderten hinauf in die Lüfte. Und ehe sich der kleine Muck noch besinnen konnte, befand er sich schon auf einem großen Marktplatz, wo viele Buden aufgeschlagen waren und unzählige Menschen geschäftig hin und her liefen. Er ging zwischen den Leuten herum, hielt es aber doch für ratsamer, sich in eine einsamere Straße zu begeben, denn auf dem Markt trat ihm bald einer auf die Pantoffeln, dass er beinahe umfiel, bald stieß er mit seinem weit hinausstehenden Dolch den einen oder anderen an, so dass er mit Mühe nur dem Ärger entging. Der kleine Muck bedachte sie nun ernstlich, was er wohl anfangen könne. Er hatte zwar einen Stab, der ihm verborgene Schätze anzeigte, aber wo sollte er einen Platz finden, an dem Gold oder Silber vergraben war? Endlich fiel ihm auch die Schnelligkeit seiner Füße wieder ein. Vielleicht, so dachte er, kann ich mit meinen Pantoffeln Geld verdienen. Und er beschloss, sich als Schnellläufer zu verdingen. Er hoffte, dass der König dieser Stadt solche Dienste am besten bezahle und fragte nach dem Weg zum Palast. Unter dem Tor des Palastes stand eine Wache, die ihn fragte, was er hier zu suchen habe. Auf seine Antwort, dass er einen Dienst suche, wies man ihn zum Aufseher der Sklaven. Diesem trug er sein Anliegen vor und bat, ihm einen Dienst unter den königlichen Boten zu besorgen. Der Aufseher maß ihn mit seinen Augen von Kopf bis Fuß und sprach, wie, mit deinen Füßlein, die kaum so lang wie eine Spanne sind, willst du königlicher Schnellläufer werden? Heb dich weg, ich bin nicht dazu da, mit jedem Narren Kurzweil zu machen. Der kleine Muck versicherte ihm aber, dass es ihm vollkommen ernst sei mit seinem Antrag und dass er es mit dem Schnellsten auf eine Wette ankommen lassen wolle. Dem Aufseher kam die Sache gar lächerlich vor. Er befahl dem Muck, sich am Abend für einen Wettlauf bereitzuhalten, führte ihn in die Küche und sorgte dafür, dass ihm gehörig Speise und Trank gereicht wurde. Er selbst aber begab sich zum König und erzählte ihm von dem kleinen Menschen und seinem Anerbieten. Der König war ein lustiger Herr, und daher gefiel es ihm wohl, dass der Aufseher der Sklaven den kleinen Muck zu einem Spaß dabehalten habe. Er befahl ihm, auf einer großen Wiese hinterm Schloss Anstalten zu treffen, dass das Wettlaufen mit Bequemlichkeit von seinem ganzen Hofstaat gesehen werden könnte. Und er befahl ihm nochmals, große Sorgfalt für den Zwerg zu haben. Der König erzählte seinen Prinzen und Prinzessinnen, was sie diesen Abend für ein Schauspiel haben würden. Diese erzählten es wieder ihren Dienern. Und als der Abend herankam, war man in gespannter Erwartung und alles, was Füße hatte, strömte hinaus auf die Wiese, wo Gerüste aufgeschlagen waren, um den großsprecherischen kleinen Mann laufen zu sehen. Als der König und seine Söhne und Töchter auf dem Gerüst Platz genommen hatten, trat der kleine Muck heraus auf die Wiese und machte vor den hohen Herrschaften eine überaus zierliche Verbeugung. Ein allgemeines Freudengeschrei ertönte, als man des Kleinen ansichtig wurde. Eine solche Gestalt hatte man dort noch nie gesehen. Das Körperchen mit dem mächtigen Kopf, das Mäntelein und die weiten Beinkleider, der lange Dolch mit dem breiten Gürtel, die kleinen Füßchen in den weiten Pantoffeln. Nein, es war zu drollig anzuschauen, als dass man nicht hätte laut lachen sollen. Der kleine Muck ließ sich aber durch das Gelächter nicht irre machen. Er stellte sich stolz auf sein Stöckchen gestützt hin und erwartete seinen Gegner. Der Aufseher der Sklaven hatte nach Mucks eigenem Wunsch den besten Läufer ausgesucht. Dieser trat nun heraus, stellte sich neben den Kleinen und beide harrten auf das Zeichen. Da winkte Prinzessin Amarza, wie es ausgemacht war, mit ihrem Schleier, und wie zwei Pfeile auf dasselbe Ziel abgeschossen, flogen die beiden Wettläufer über die Wiese hin. Am Anfang hatte Mucks Gegner einen bedeutenden Vorsprung, aber dieser jagte ihm auf seinem Pantoffelfuhrwerk nach, holte ihn ein und stand längst am Ziel, als jener noch nach Luft schnappend daherlief. Verwunderung und Staunen fesselten einige Augenblicke die Zuschauer. Als aber der König zuerst in die Hände klatschte, da jauchzte die Menge und alle riefen: Hoch lebe der kleine Muck, der Sieger im Wettlauf! Man brachte den kleinen Muck herbei. Er warf sich vor dem König nieder und sprach: Großmächtiger König, ich habe dir hier nur eine kleine Probe meiner Kunst gegeben. Wolle nun gestatten, dass man mir eine Stelle unter deinen Läufern gebe. Der König aber antwortete ihm: Nein, du sollst mein Leibläufer und immer um meine Person sein, lieber Muck. Jährlich sollst du 100 Goldstücke erhalten als Lohn und an der Tafel meiner ersten Diener sollst du speisen. So glaubte Muck, endlich das Glück gefunden zu haben, das er so lange suchte, und war fröhlich und wohlgemut in seinem Herzen. Auch erfreute er sich der besonderen Gnade des Königs, denn dieser gebrauchte ihn zu seinen schnellsten und geheimsten Sendungen, die er dann mit der größten Genauigkeit und mit unbegreiflicher Schnelle besorgte. Aber die übrigen Diener des Königs waren ihm gar nicht zugetan, weil sie sich ungern durch einen unbekannten Zwerg, der nichts verstand, als schnell zu laufen, in der Gunst ihres Herrn zurückgesetzt sahen. Sie veranstalteten daher so manche Verschwörung gegen ihn, um ihn zu stürzen, aber alle schlugen fehl in dem großen Zutrauen, das der König in seinen geheimen Oberleibläufer setzte, denn zu dieser Würde hatte er es in so kurzer Zeit gebracht. Muck, dem diese Bewegungen gegen ihn nicht entgingen, sann nicht auf Rache. Dazu hatte er ein zu gutes Herz. Nein, Auf Mittel dachte er, sich bei seinen Feinden notwendig und beliebt zu machen. Da fiel ihm sein Stab ein, den er in seinem Glück außer Acht gelassen hatte. Er dachte, wenn ich Schätze finde, werden mir die Herren schon geneigter werden. Er hatte schon oft gehört, dass der Vater des jetzigen Königs viele seiner Schätze vergraben habe, als der Feind das Land überfallen hatte. Man sagte auch, er sei darüber gestorben, ohne dass er sein Geheimnis seinem Sohn habe mitteilen können. Von nun an nahm Muck immer sein Stöckchen mit, in der Hoffnung, einmal an einem Ort vorüberzugehen, wo die Schätze des alten Königs vergraben seien. Eines Abends führte ihn der Zufall in einen entlegenen Teil des Schlossgartens, den er wenig besuchte, und plötzlich fühlte er das Stöckchen in seiner Hand zucken, und dreimal schlug es gegen den Boden. Nun wusste er schon, dass dies zu bedeuten hatte, dass dort Gold lag. Er zog daher seinen Dolch heraus, machte Zeichen in die umstehenden Bäume und schlich sich wieder in das Schloss. Dort verschaffte er sich einen Spaten und wartete die Nacht zu seinem Unternehmen ab. Das Schatzgraben selbst machte übrigens dem kleinen Muck mehr zu schaffen, als er geglaubt hatte. Seine Arme waren zu schwach, sein Spaten aber groß und schwer, und er mochte wohl schon 2 Stunden gearbeitet haben, ehe er ein paar Fuß tief gegraben hatte. Endlich stieß er auf etwas Hartes, das wie Eisen klang. Er grub jetzt emsiger, und bald hatte er einen großen eisernen Deckel zutage gefördert. Er stieg selbst in die Grube hinab, um nachzuspähen, was wohl der Deckel könnte bedeckt haben, und fand einen großen Topf mit Goldstücken angefüllt. Aber seine schwachen Kräfte reichten nicht hin, den Topf zu heben. Daher steckte er in seine Beinkleider und seinen Gürtel, so viel er zu tragen vermochte, und auch sein Mäntelchen füllte er damit und lud es sich auf den Rücken. Das Übrige bedeckte er wieder sorgfältig. Aber wahrlich, hätte er die Pantoffeln nicht an den Füßen gehabt, er wäre nicht vom Fleck gekommen. So zog ihn die Last des Goldes nieder. Doch unbemerkt kam er auf sein Zimmer und verwahrte dort das Gold unter den Polstern seines Sofas. Als der kleine Muck sich im Besitz so vielen Goldes sah, glaubte er, das Blatt werde sich jetzt wenden und er werde sich unter seinen Feinden am Hof viele Gönner und warme Anhänger erwerben. Aber schon daran konnte man erkennen, dass der kleine Muck keine gar zu sorgfältige Erziehung genossen haben konnte. Sonst hätte er sich wohl nicht einbilden können, durch Gold wahre Freunde zu gewinnen. Ach, hätte er doch damals seine Pantoffeln geschmiert und sich mit seinem Mäntelchen voll Gold aus dem Staub gemacht. Das Gold, das der kleine Muck von jetzt an mit vollen Händen austeilte, erweckte den Neid der übrigen Hofbedienten. Der Küchenmeister Ahuli sagte,
der ist ein Falschmünzer.
Der Sklavenaufseher Ahmed sagte,
ach, der hat's dem König abgeschwatzt.
Und Archas, der Schatzmeister aber, sein ärgster Feind, der selbst hie und da einen Griff in des Königs Kasse tun mochte, sagte geradezu,
der hat's gestohlen.
Um nun ihrer Sache gewiss zu sein, verabredeten sie sich. Und der Obermundschenk Korchus stellte sich eines Tages recht traurig und niedergeschlagen vor den Augen des Königs. Er machte seine traurigen Gebärden so auffallend, dass ihn der König fragte, was ihm fehle.
Ach, antwortete Korchus, Ach, ich bin traurig, dass ich die Gnade meines Herrn verloren habe.
Was fabelst du, Freund Korchus, entgegnete ihm der König. Seit wann hätte ich die Sonne meiner Gnade nicht über dich leuchten lassen?
Der Obermundschenk antwortete ihm, dass er ja den geheimen Oberleibläufer mit Gold belade, seinen armen, treuen Dienern aber nichts gebe.
Der König war sehr erstaunt über diese Nachricht, ließ sich die Goldausteilungen des kleinen Muck erzählen, und die Verschworenen brachten Muck leicht in den Verdacht, dass er auf irgendeine Art das Geld aus der Schatzkammer gestohlen habe. Sehr lieb war diese Wendung der Sache dem Schatzmeister, der ohnehin nicht gern Rechnung ablegte. Der König gab daher den Befehl, heimlich auf alle Schritte des kleinen Muck Acht zu geben, um ihn womöglich auf der Tat zu ertappen. Als nun in der Nacht, die auf diesen Unglückstag folgte, der kleine Muck, da er durch seine Freigebigkeit seine Kasse sehr erschöpft sah, den Spaten nahm und in den Schlossgarten schlich, um dort von seinem geheimen Schatz neuen Vorrat zu holen, folgten ihm von Weitem die Wachen, von dem Küchenmeister Ahuli und Archas, dem Schatzmeister, angeführt. In dem Augenblick, da er das Gold aus dem Topf in sein Mäntelein legen wollte, fielen sie über ihn her, banden ihn und führten ihn sogleich vor den König. Dieser, den ohnehin die Unterbrechung seines Schlafes mürrisch gemacht hatte, empfing seinen armen geheimen Oberleibläufer sehr ungnädig und stellte sogleich das Verhör über ihn an. Man hatte den Topf vollends aus der Erde gegraben und mit dem Spaten und mit dem Mäntelchen voll Gold vor die Füße des Königs gesetzt. Der Schatzmeister sagte aus, dass er mit seinen Wachen den Muck überrascht habe, wie er diesen Topf mit Gold gerade in die Erde gegraben habe. Der König befragte hierauf den Angeklagten, ob das wahr sei und woher er das Gold, das er da vergraben, bekommen habe. Der kleine Muck, im Gefühl seiner Unschuld, sagte aus, dass er diesen Topf im Garten entdeckt habe, dass er ihn nicht habe ein, sondern vielmehr ausgraben habe wollen. Alle Anwesenden lachten laut über diese Entschuldigung. Der König aber, aufs Höchste erzürnt über die vermeintliche Frechheit des Kleinen, rief aus:
»Wie, Elender! Du willst deinen König so dumm und schändlich belügen, nachdem du ihn bestohlen hast? Schatzmeister Archas! Ich fordere dich auf zu sagen, ob du diese Summe Goldes für die nämliche erkennst, die in meinem Schatz fehlt.«
Der Schatzmeister aber antwortete, er sei seiner Sache ganz gewiss. So viel und noch mehr fehle seit einiger Zeit in dem königlichen Schatz, und er könne einen Eid darauf ablegen, dass dies das gestohlene Gold sei. Da befahl der König, den kleinen Muck in enge Ketten zu legen und in den Turm zu führen. Dem Schatzmeister aber übergab er das Gold, um es wieder in die Kammer zu tragen. Vergnügt über den glücklichen Ausgang der Sache zog dieser ab und zählte zu Hause die blinkenden Goldstücke. Aber das hatte dieser schlechte Mann niemals angezeigt, dass unten in dem Topf ein Zettel lag, der sagte: »Der Feind hat mein Land überschwemmt. Daher verberge ich hier einen Teil meiner Schätze. Wer ihn auch finden mag, den treffe der Fluch seines Königs, wenn er ihn nicht sogleich meinem Sohne ausliefert. Gezeichnet König Sadi.« An dieser Stelle machen wir jetzt mal eine Pause. 20 Minuten sind ja schon um. Also, der kleine Muck festgenommen, der Schatzmeister hat sich heimlich wieder weiter bereichern können, der König sauer auf seinen Oberleibläufer,
Das sieht ja alles gar nicht gut aus. Lasst euch mal überraschen, wie es nächste Woche weitergeht. Bis dann. Tschüss.